Willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von Art Inside, Kunst im Kinski. Heute werden wir uns beschäftigen mit dem Thema Kunst ist Gegenwart.
Die Wahrheit, so schreibt Ronte in seinem Buch, ist ein viel zu großes Wort, für das es keine eindeutigen Kriterien gibt. Das Schaffen von Kunstwerken hingegen ein sehr komplexer, vielschichtiger Prozess. Tiefe, wahre Empfindungen ist das eine, genügt aber selten allein, um etwas Zeitloses oder Zeittreffendes zu kreieren. Dafür braucht es schon eine Art Vision, auch eine solide Kenntnis der angewandten Technik und ein bestimmtes Sensorium für die Zeit, die Gesellschaft, die großen und kleinen Fragen, die nach kreativen Antworten suchen.
Nicht anders erging es dem Künstler unserer heutigen Folge. Für ihn war Kunst immer Gegenwart. Kunst muss entstehen in einem Prozess der Unruhe, der geistigen Beweglichkeit, der ständigen Veränderung und in vollkommener Freiheit. Künstlerisches Tun ist für ihn eine Lebensform. Er lässt sich nicht auf einen Stil, eine Technik oder eine Entwicklung festlegen, ist einzig dem Gebot der permanenten Veränderung verpflichtet und somit ständig gefordert, im Jetzt zu bleiben. Es gibt Künstler, die entwickeln eine Formensprache und bleiben ihr ein Leben lang treu. Doch gibt es auch Künstler, die eine Formensprache entwickeln und mit ihr in die unterschiedlichsten Medien der bildenden und angewandten Kunst wechseln, wie Tafelbild, Skulptur, Fotografie und so weiter, immer auf der ständigen Suche nach dem endgültigen Kunstwerk für diese eine Sprache. Und es gibt Oswald Oberhuber, den Protagonisten unserer heutigen Folge, der in der Kunst nach 1945 eine ganz besondere Position einnimmt, als Ausstellungsmacher, als Galerist, Professor und Rektor der Akademie der bildenden Künste und vor allem als einer der vielfältigsten und bis heute gegenwärtigsten Künstler Österreichs.
Dann stellt sich doch die erste Frage, wer ist Oswald Oberhuber?
Oswald Oberhuber ist ein Künstler, der sich der Zeitgenossenschaft verpflichtet hat. Kunst ist nicht Kontinuität, sondern augenblickhafte Erfindung, schrieb er bereits 1956 in seinem Text »Die permanente Veränderung in der Kunst«. Sein künstlerisches Denken ist nicht dem Diktat einer bestimmten Ausdrucksform unterworfen. Von den Anfängen im Informell über einen klassisch-realistischen Stil bis hin zum Pop-Art und Konzeptkunst entstanden Skulpturen, Materialbilder, Collagen, monochrome Tafeln, Schriftbilder, aber auch Tapisserie, Mode und Möbelentwürfe. Blickt man auf sein bisheriges Werk zurück, wirkt es zerrissen und nicht auf eine künstlerische Identität bezogen. Genauer betrachtet ist es jedoch in seiner Produktivität, bei aller Unterschiedlichkeit und Zwiespältigkeit, ein Zeichen von ungeheurer Kreativität, Neugierde und Wachheit. In seinem Werk finden sich Zitate und Aneignungen von vor oder neben ihm tätigen Künstlern, eine Methode, die er als durchaus legitime Praxis für seine sich stets wandelnde Kunst sieht. Oberhuber malt nicht nach, er kopiert keinen Stil, sondern er erkennt die Einzigartigkeit einer Ausdrucksform, nimmt sie auf und vervollständigt sie für den Moment der Zeitgenossenschaft in seinem Werk mit seiner künstlerischen Handschrift. Er ist immer auf der Suche nach dem neuen genialen Einfall bei sich und den anderen. Und wenn er beginnt, sich zu wiederholen, dann springt er ab, um der Langeweile zu entgehen. Er pflegte zu sagen, ich denke niemals an eine künstlerische Entwicklung. Meiner Ansicht nach können wir nur von Schaffensphasen und Perioden sprechen. Meine Ausgangsbasis ist die permanente Veränderung.
Eines seiner beliebtesten Medien ist die Zeichnung. Sie begleitet Oberhuber trotz seiner stetig wechselnden Bildsprache. Wieso ist das so?
Oswald Oberhuber hat Lust an seinen wuchernden Bildformen und ist verschwenderisch in seiner Poesie und in seinen Gefühlen. Die Intensität seiner Empfindungen liegt in jedem einzelnen Strich, der zur Linie wird und als Figur oder Kontur seinen Platz findet. Er sagte, dieses Medium habe ich nie verlassen. Nach dem Informell habe ich mich zunächst ganz auf die Zeichnung verlegt, gewissermaßen als Disziplinierungsmethode. Denn bei der Zeichnung muss man etwas ganz bewusst durchführen.
Das erinnert ein wenig an Matisse, ein Meister der Zeichnung des 20. Jahrhunderts, der von dem Lichtraum einer Strichzeichnung gestaltet und erfahren durch eine Perspektive des Gefühls, einer suggerierten Perspektive sprach. Er bezeichnete die Zeichnung als ein Mittel, auf schlichte und sehr spontane Weise intime Gefühle auszudrücken und Seelenzustände zu beschreiben, die schwerelos in das Gemüt des Betrachters übergehen.
Auf diese Art ist auch das kontinuierliche zeichnerische Werk von Oberhuber zu sehen. Aus dem Informell, der wichtigsten Strömung nach 1945, fand er stilistisch schnell wieder heraus. Was von der Idee blieb, ist das Gefühl als Motiv einer künstlerischen Aussage und dies durch die Linie am unmittelbarsten durch den Betrachter zu erfahren.
Warum aber der Wechsel von abstrakter und figurativer Darstellung, der seine Zeichnungen doch prägt?
Das gegenständliche Arbeiten verlangt vom Künstler immer ein genaues Hinsehen, während durch die Abstraktion sehr leicht der Zusammenhang verloren gehen kann. Das Auge schult sich immer wieder neu an der Figur und das Gefühl aktiviert sich an der Geste. So intensiviert und verändert sich mit jedem Mal die Position des Künstlers. Die meisten Blätter sind von einer großen Leichtigkeit. Ausgelöst durch die Tatsache, rasch reagieren zu können, entsteht die Form spielerisch. Unabhängig von dem Thema ist in den Zeichnungen immer die feine, sensible Poesie seiner frühesten surrealen und informellen Arbeiten zu spüren.
Immer wieder ist Freiheit ein Thema, Freiheit in der Schaffen. Was bedeutet das nun genau für Oberhuber?
Mit jedem neuen Wechsel in der künstlerischen Formulierung wird der Betrachter erneut verunsichert und herausgefordert. Kein von Oberhuber entwickeltes künstlerisches System hält dem Drang des permanent aufkommenden Neuem und Anderem stand. Ganz im Sinne von Heraklits gültigen Grundprinzip des Kosmos. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, denn andere Wasser strömen nach. Und Oberhuber fasste es in diese Worte: Der Freiheit des Künstlers entspricht die Unsicherheit des Publikums.
Eines seiner ganz bekannten Bilder sind die Zahnbilder. Was hat es mit diesen Gebilden auf sich?
Die informellen Anfänge stehen stilistisch im Zusammenhang mit Tachismus und Aktionsmalerei. Die Begegnung mit Fritz Wottruber bringt ihn zu einem blockhaften und diffusen malerischen Stil. Danach folgen unter anderem die Arbeiten zur Serie »Ich als Kind« und »Zahnbilder«, die zwischen 1964 und 1968 entstanden sind. An organischen Formen wird sich in Schnitten bedient und sie werden mit leuchtend hellen Farben zu einer Bildwelt abstrahiert, die ganz im Zeitgeist der zweiten Hälfte der 1960er Jahre mitschwingt. Mundformen, Lippen, Zähne, Gaumen sind aus ihrem menschlich-körperlichen Kontext losgelöst und werden zur geradezu ornamentaler Flächigkeit, die vereinfacht mit den zeitgleichen Ideen der Pop-Art und sogar der psychedelischen Malerei spielen, ohne jedoch eine Zugehörigkeit zu beabsichtigen. Erstaunlich ist, selbst innerhalb der Reihe Zähnebilder gelingt es Oswald Oberhuber, sich nicht festzulegen, um dem gedanklichen und bilderischen Ausloten keine Grenzen zu setzen. Die Bandbreite der Interpretation reicht von grafisch angelegten Gesichtern in fantastischen Perspektiven über die fast ornamentale Umsetzung des Themas bis hin zu einer monochromen Darstellung eines einzelnen Zahnes in monumentalem Format.
Wir haben über Oberhubers Zeichnungen gesprochen und dessen Zahnbilder. Was aber gibt es noch über seine Skulpturen zu sagen? Wie fügen die sich eigentlich in sein Schaffen ein?
Oberhubers ungemeine Vielfalt im Ausdruck macht vor keiner Genregrenze, keinem Material, keiner Handlung Halt und verweist auf eine Auffassung, die nur tiefen Verlangen, ja Hunger nach Kunst und all ihren Möglichkeiten geschuldet sein kann. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass Oswald Oberhuber in den späten 40er Jahren begierig die frischen Strömungen der internationalen, ja besonders der französischen Kunstszene aufnimmt. Neue Eindrücke des Informell setzt er, wie gehört, in Malerei und Grafik um, geht aber mit seinen informellen Plastiken einen Schritt weiter und wird damit auch international bestimmend, um sich bereits in den 50ern, als die Gegenstandslosigkeit in voller Blüte steht, der Gegenständlichkeit zuzuwenden. In seinen frühen Bronzen zum Beispiel ist die Figur beinahe gänzlich in Linien und Bewegung aufgelöst, deren Spannung sich im Kreislauf der Skulptur erhält. Der kraftvollen Kantigkeit der Arbeit wohnt dabei eine Frische, ein Gefühl von Versuch und sich herantasten inne, wie sie eben für Oberhubers Kunst typisch ist.
Wir haben Oberhuber als ruhelosen Suchenden nach neuen Möglichkeiten kennengelernt. Er nimmt somit im österreichischen und internationalen Kunstgeschehen eine Sonderposition ein. Welches Fazit können wir ziehen?
Oswald Oberhuber steht für eine dem Augenblick verschriebene spontane Wandlungsfähigkeit, die nicht einer künstlerischen Strömung, sondern dem selbst Wahrgenommenen folgt. Das informell, dem man nahe stand, eröffnete die Möglichkeiten seiner späteren Losgelöstheit von jeder Begrenztheit künstlerischer Denkweisen. Eine nicht ruhende Suche nach Impulsen und deren Übersetzung in Medien der bildenden Kunst lässt eine Zuordnung zu gängigen Stilen offen und will gerade mit der einschränkenden Kontinuität der Stilentwicklungen nicht assoziiert werden. Am besten fasst er jedoch sein Schaffen und wie die richtige Herangehensweise daran auszusehen hat, selbst zusammen. Kunst wird nur dann begriffen und verstanden, wenn das Verlangen danach vorhanden ist. Es ist ein Gefühl wie Hunger oder Durst, eine Notwendigkeit, der man durch inneren Zwang ausgesetzt ist. Kein Entrinnen ist mehr möglich. Und das war unsere erste Folge von Kunst im Kinski. Wir freuen uns auf das nächste Mal.